SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon mit einer Sonderausgabe aus Klagenfurt zum Ingeborg-Bachmann-Preis, der heute Mittag mit der Verleihung der Preise zu Ende gegangen ist, und mit Musik des Schweizer Liedermachers Faber.
Doch keinen Film, bevor du ihn nicht kennst. Und du fragst nach meinem Ärztest, bevor du mit mir pennst. Du rebellierst, du bist dagegen. Immer wenn zur Stimmung passt, du hast ihn schon dabei bei Regen. Ein Pyjama für die Nacht, für die Nacht.
Es könnte schöner sein, heißt dieses Lied vom Debütalbum des Schweizer Songwriters Faber, der ursprünglich Julian Pollina heißt. Unter seinem Künstlernamen Faber und mit seinem ersten Album mit dem mehrdeutigen Titel Sei ein Faber im Wind hat er bereits die Kritik, aber auch das Publikum überzeugt. Ein Schaulaufen im Fernsehen, wie es der Ingeborg-Bachmann-Preis ist, hat Faber jedenfalls nicht mehr nötig. Texte und Musik atmen dennoch etwas Raues, Ungeschliffenes und beweisen zugleich die erstaunliche Qualität dieses jungen Musikers. Insofern ist es die ideale Musik zur heutigen Sonderausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin aus Klagenfurt, wo heute Mittag das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis zu Ende gegangen ist. Und zwar mit zahlreichen sehr jungen und bislang völlig unbekannten Autorinnen und Autoren. Dieses Mal gab es zum Schluss eine strahlende Gewinnerin, nämlich Birgit Birnbacher mit ihrer feinsinnigen und sozialkritischen Erzählung Der Schrank. Wie sich die Literatur der frisch gekürten Bachmann-Preisträgerin anhört, welche Auszeichnungen sonst noch auf den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur verliehen worden sind, was die Gewinner und Verlierer sagen und wie sich die Jury geschlagen hat, all das erfahren Sie in der nächsten Stunde hier auf SWR 2.
Im Leben eine Stunde, das nennst du Philosophie. Und die Liebe ist im Grunde eigentlich auch nur Chemie. Wer nicht schwimmen kann, der taucht. Findest du ein starkes Glied wegen der Ironie im Text und den schönen
Auf den Tagen der deutschsprachigen Literatur, die am vergangenen Mittwoch begonnen haben, wurden heute Mittag Preise in einer Höhe von insgesamt 62.000 Euro verliehen. Allein diese Summe zeigt die Bedeutung des Wettbewerbs. In diesem Jahr ging der Hauptpreis, der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis, an Birgit Birnbacher und ihre Erzählung Der Schrank. Und nun hören wir einen Auszug daraus.
Das ist nicht viel, aber es könnte weniger sein. Was der Beobachter sieht, als er auf die Haustür zugeht. Dieser Rasen ist keine Wiese, aber dort und da fliegt ein Tier. Das Waschbetonquadrat, auf das der Typ vom Haus gegenüber manchmal seine Lebensmittel kippt, ist sauber vom kürzlichen Gewitter. Mit diesem Hof hat es einmal jemand gut gemeint. Auch die Aufschrift auf der Fassade bezeugt es, die Reitkunst war hier einst eine sehr beliebte Sportart. Der Beobachter steht allein da. Er weiß nicht, dass ich ihm von oben zuschaue. Viele der kleinen Küchen- und Flurfenster sind wegen der Hitze geöffnet. Manche sind mit ausgebleichten Tüchern abgehängt. Einige mit Folie blind geklebt. Von irgendwo ist ein Fernseher zu hören. Es ist windstill, kurz nach Mittag, Hochsommer. Jahrhundertsommer, schreiben die Zeitungen. Und in der Blumenkiste außen an der straßenseitigen Loggia der Beckmann verdorren gelbe und violette Stiefmütterchen zu Stängeln. Unten vorm Supermarkt verfangen sich hellrote Fätzchen von Gratis-Plastiksäcken in der staubigen Linde. Eines wird dem Beobachter in der Sohle seines Schuhs hängen geblieben sein. Im Stiegenhaus liegt es später auf den Stufen zwischen zweitem und drittem Stock. In den Tagen nach seinem Erstbesuch gehe ich ein, zwei, schließlich dreimal daran vorbei. Beim vierten Mal ist es fort. Es riecht nicht gut, das wird er jetzt schon bemerkt haben, aber wer weiß, wie es im Lift gewesen wäre. Ein kurzes Verschnaufen im dritten Stock, da treibt es ihm richtig den Schweiß aus den Poren. Auch er wird das Übliche denken, eine andere Jacke hätte er nehmen sollen, gar keine. Und was, wäre an offenen Schuhen wirklich so schlimm gewesen? Zumindest das weiß er schon. Die Straßenreinigung fährt anderswo, im Festspielbezirk. Durchgeschwitzt und mit geschwollenen Füßen wird er ankommen im vierten Stock, Stiege 16, am winzigen Fenster zum Hof hinaus noch einmal nach Luft schnappen, dann überlegen, wo er klingeln soll. Rechts bei der Beckmann, Mitte links beim Belakovic oder links bei mir. Die Übergangsresidenz zwischen Beckmann und Belakovic ist unbewohnt. Einen Buchstaben in der Dokumentation des Beobachters kriegt sie trotzdem. M, N, O und P heißen wir später. Jeder Teilnehmer bekommt eine Excel-Datei. Das Institut aus der Hauptstadt betreibe eine Langzeitstudie über Lebensverhältnisse und neue Arbeit. Insbesondere interessiere man sich für Arbeit, die nicht zur Vollversicherung reicht, zum Beispiel selbstständige Arbeit mit Niedrigverdienst. Mitmachen dürfe aber jeder. Unter bestimmten Umständen zähle sogar keine Arbeit als neue Arbeit. Das wird in dem Anschreiben nicht weiter erklärt. Man suche Teilnehmer aus nicht gentrifizierten Stadtgebieten, die an einer mindestens zweijährigen Zusammenarbeit in drei Untersuchungsphasen interessiert seien. Phase 1, Sozialleben in Zahlen. Phase 2, Interviews. Phase 3, Auswertung. Den Abschlussbericht erhalte jeder persönlich per Post. Ich stelle mir vor, wie ich darin P85W heiße und was über mich verzeichnet ist. 23 bis 25 Zigaretten pro Tag, ein Küchenklapptisch, ein Stuhl. Eine nicht zu beschönigende Null in der Rubrik Besuche zwischen Juni und September. Wegen des Schranks, der hier plötzlich herumsteht, sieht er den Müllsack in meiner Hand nicht und sofort bin ich enttarnt als eine, die hinter der Tür gewartet hat. Hier steht ein Schrank, stellt der Beobachter fest, ein höflicher Mensch. Aber nur um mir die Hand zu reichen, wird er jetzt nicht anfangen zu turnen. Auch ich strecke meine Hand nicht aus, wir schauen einander an. Blousonjacke, taubenblau, nassblau, die Nähte. Unter dem 4- oder 5-Tage-Bart hat er unreine Haut. Das Bad im Pensionszimmer wird schlecht beleuchtet sein. Ich stehe ein bisschen aufrechter als normal, merke, dass jetzt der Moment wäre, etwas Geschliffenes zu sagen, sage aber nur, stimmt. Dann nicken wir dankbar das hüfthohe Möbelstück an und tun so, als wäre nicht ohnehin klar, dass es mir nicht gehört. Kirschholz wahrscheinlich, geschwungene Füßchen, zwei Türen, eine Oberfläche, die man sicher spezial behandeln muss. Der Schrank ist die möbelgewordene Operndiva, steht da und zieht kein Stück weit den Bauch ein. Jeder, der jetzt noch rein oder raus will, muss sich an ihm vorbeischieben, seitwärts. Ein kleiner Tanz.
Das war ein Auszug aus der Erzählung Der Schrank der österreichischen Autorin Birgit Birnbacher, die heute Mittag mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Außerdem wurden von der Jury prämiert Leander Fischer mit seinem skurrilen Nymphenverzeichnis Muster Nummer 1 Goldkopf, Julia Joosts humorvolle Österreich-Suada, unweit vom Schakaltal, Yannick Han Biao Federers Trennungsgeschichte, kenne ich nicht. Und den Publikumspreis erhielt die Autorin Ronja Othmann für ihre Geschichte über den jesidischen Genozid mit dem Titel 74. Und über diese Texte werde ich gleich auch mit der Literaturkritikerin Wiebke Poromka sprechen.
Wie sehr du enttäuscht bist von mir.
Das Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt ist immer auch eine Art literarische Leistungsschau von jungen deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Natürlich stellen sich regelmäßig auch etablierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller dem Urteil der Bachmann-Jury, aber besonderes Augenmerk liegt seit der Gründung des Wettbewerbs auf Neuentdeckungen. Denn in diesen Texten zeigt sich womöglich schon vor einer Buchveröffentlichung, was später einmal stilprägend sein kann. Wenn Klagenfurt hingegen durchfällt, hat es später nicht leicht auf dem Buchmarkt. Wobei es auch schon legendäre Fehlurteile gegeben hat. Über Trends und Themen bei den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur möchte ich nun mit der Literaturkritikerin Wiebke Poromka sprechen, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Guten Tag, Frau Poromka.
Guten Tag, Herr Otte.
Frau Poromka, sehen wir mal von den Preisen und den Preisträgerinnen bzw. Preisträgern ab. Was war denn für Sie in diesem Jahrgang die größte literarische Überraschung beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb, wenn man überhaupt von einer Überraschung sprechen kann?
Ich glaube, eine Überraschung war für viele Zuhörer und Zuhörerinnen und vielleicht auch für die Jury der Text von Birgit Birnbacher. Und zwar deshalb, weil es ein so stiller Text war, ein so bescheidener Text, aber ich glaube, ein Text, der wirklich etwas ganz Wesentliches geleistet hat. Nämlich ein Text, der etwas über unsere Gegenwart erzählt hat, über die Arbeitswelt, über die Lebenswelt, über die Art und Weise, wie wir noch wohnen können. Also ein Text, der im Grunde die sukzessive Prekarisierung unseres Lebens beschrieben hat, die man aber vielleicht gar nicht merkt, selbst nicht, wenn man darin ist. Und das fand ich ganz erstaunlich, dass man wirklich einen politischen Text schreiben kann, einen zeitgenössischen Text und das ohne moralischen Zeigefinger und das auch ohne einen großen Gestus, ohne laut zu sein und dennoch, und das ist wirklich das Überraschende dann auch wiederum für mich gewesen, an diesem Text auf eine wirklich kunstvolle Weise, weil nicht nur ganz viel Gegenwart in diesen Text eingearbeitet worden ist, sondern ja auch ganz viele literarische Verweise. Und das Schöne daran war, dass man diese Verweise erkennen kann, wenn man möchte, beispielsweise am Ende dieses Textes, das wurde auch in der Jury-Diskussion gesagt, verschwindet ja die Protagonistin in ihrem Schrank. Dieser Schrank, der auftaucht plötzlich im Treppenhaus des Wohnhauses, in dem sie lebt. Und keiner weiß, wem dieser Schrank gehört. Und sie verschwindet darin. Und das ist natürlich eine Hommage vielleicht an den großen Roman Malina von Ingeborg Bachmann, wo am Ende ja eine Frau in einer Wand verschwindet. Und der letzte Satz des Textes von Birgit Birnbacher lautet: Ich möchte singen. Natürlich ein Beckett-Zitat. Das macht aber überhaupt nichts, wenn man das nicht erkennt. Es ist auch nicht als großes Zitat eingebaut, sondern so als eine kleine Klangfarbe. Und das hat mich ungeheuer begeistert. Und ich bin ganz, ganz froh, dass die Jury das erkannt hat und honoriert hat, weil ja in Klagenfurt doch immer die Gefahr ist, dass eher der Effekt gesehen wird oder der laute Text. Und das war in diesem Jahr nicht so. Deswegen war ich ganz glücklich.
Ich glaube, in der Vergangenheit hat die Jury gerade solche Texte auch auf den Podest gehoben. Ich erinnere mich nur daran, dass im vergangenen Jahr Tanja Maliarczuk mit einer Geschichte gewonnen hat, die durchaus gewisse Strukturähnlichkeiten hatte. Da ging es ja auch um, sagen wir mal, Menschen am sozialen Rand der Gesellschaft und es hatte auch einen sehr leisen, wenn auch einen durchaus humorvollen Tonfall. Aber sagen wir mal, von der Machart, vom literarischen Sound gab es da durchaus Parallelen. Ist das ein typischer Bachmann-Text dann doch?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde Ihnen auch, glaube ich, ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die Melancholie und die Empathie für die Figuren, die ist ähnlich. Ich glaube tatsächlich, dass der Text von Tanja Maliarczuk auf so eine andere Weise doch in so einer osteuropäischen Erzähltradition stand. Der war sehr viel,
ja. Das stimmt. Dennoch gab es, sagen wir, von der Figurenanlage durchaus Parallelen.
Es waren tatsächlich Figuren am Rande der Gesellschaft, die man übersehen kann leicht, ne? Die eben keine klassischen Helden sind und die sich auf eine ganz bescheidene und vielleicht auch ein bisschen traurige Weise eigentlich eingefunden haben in dieses Nischendasein.
Jetzt haben wir über einen Höhepunkt gesprochen. Ich gebe Ihnen da auch vollkommen recht. Der Text hat auf mich ganz ähnlich gewirkt, weil man da diese unterschiedlichen literarischen Ebenen hat. Und er wirkt eben auch, und das haben Sie gerade eben ja auch gesagt, auf der ersten Ebene. Wenn man all diese literarischen Verweise eben nicht zuordnen kann, dann ist er trotzdem ein ungeheuer stark und feinsinnig gebauter Text. Was war denn Ihre größte Enttäuschung in diesem Jahr?
Enttäuscht kann man ja nur sein, wenn man sehr viel erwartet von Autoren. Und weil das Teilnehmerfeld in diesem Jahr doch eher aus unbekannten Autorinnen und Autoren bestand, konnte ich jetzt nicht so wahnsinnig enttäuscht sein, weil man keine großen Erwartungen herangetragen hat, natürlich an unbekannte Autoren. Es gab Texte, die mich sehr geärgert haben, wie zum Beispiel den Beitrag von Martin Beyer, den man tatsächlich auch, glaube ich, zu Recht in der Jury-Diskussion mit Takis Würger Stella verglichen hat. Da ging es um einen Gehilfen von Johann Reichert, das war dieser berühmt-berüchtigte Henker, der nicht nur im Dritten Reich zahlreiche Widerständler hingerichtet hat, sondern auch davor schon als Henker tätig war. Und es wird in diesem Text tatsächlich instrumentalisiert, das Schicksal der Geschwister Scholl. Und es wird sich sozusagen draufgesetzt, um auf drei historische, bedeutsame Gestalten, nämlich auch noch auf ein drittes Mitglied der Weißen Rose ging es da. Und das war für mich wirklich unsäglich. Ein vollkommen unreflektierter Text. Mein vollkommenes Unverständnis, wie so ein Text hier eingeladen werden kann. Klaus Kasperger hat ja sogar in der Jury-Diskussion gesagt, so ein Text solle es eigentlich gar nicht geben. Das ist natürlich sozusagen ein sehr apodiktisches Urteil. Aber dass gerade nach dieser Stella-Debatte, wo wirklich nochmal dargelegt worden ist, warum solche Texte problematisch sind und wirklich moralisch und ästhetisch verwerflich, verstehe ich überhaupt nicht, wie das hier passieren konnte.
Es gab sehr viele Texte, die Ausschnitte waren aus längeren Romanprojekten. Welches Stück würden Sie denn gerne weiterlesen wollen, wenn es die Möglichkeit dazu gäbe?
Der allererste Text, der im Wettbewerb gelesen worden ist, von Katharina Schultens. Das war ein Text, ich muss ehrlich zugeben, als ich ihn das erste Mal gehört habe, fand ich ihn atmosphärisch total anziehend. Ich fand die Motive, die darin aufgerufen wurden, total spannend. Eine Dystopie, in der es aber sehr viel um Natur, auch ging um Moos, es ging um irgendwelche Figuren, die in diesem Moos versunken
sind. Die Verbindung von Mensch und Pflanze als eine Art Rettungsutopie, dass die Menschen sich eben mit Hilfe von Chimären weiterentwickeln können. Und das war sozusagen ganz bildhaft und metaphernstark.
Traum und Albtraum gleich. Man konnte sich wirklich, also man hatte auch das Gefühl, gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, ich bin fast in einer Unterwasserwelt, obwohl ich immer gesehen habe, da geht es gar nicht um Wasser. Das war wirklich ein Text, der sehr viel ausgelöst hat. Trotzdem habe ich mich auch ein bisschen darin verirrt und ich habe mich dann total gewundert, als ich gelesen habe, Roman. Und ich dachte, um Himmels Willen, wie kann man daraus einen Roman machen? Ist man da nicht total verloren? Aber ich hätte total Lust, das zu lesen und wäre gespannt, ob sich da dann doch eher so eine Ordnung herstellt, ob das vielleicht nur der Anfang war, wo dann die einzelnen Pfade, die aufgerufen werden, plötzlich in eine Ordnung kommen oder ob man sich weiter in dieser surrealen Welt bewegen muss. Und da hätte ich Lust drauf.
So ging es mir auch. Ich bin sofort zu der Autorin hingegangen und habe sie gefragt, wie das möglich ist, vor allem auch in dieser Konzentration, das dann möglicherweise auf 200 oder 300 Seiten weiter zu spinnen. Und sie hat gesagt, nein, da gibt es viel ruhigere Passagen. Mhm. Und ich denke, auch wenn sie eine Lyrikerin ist, Katharina Schultens, ist sie doch in der Lage, genau diese, sagen wir mal, erzähldramaturgischen Elemente auch zu beachten. Also das ist, glaube ich, ganz interessant. So ging es mir auch. Dieses Stück, das möchte man weiterlesen.
Und auch total spannend, da habe ich mich sofort gefragt, bei manchen Texten hat man ja das Gefühl, wie dieser Text zustande gekommen ist, wie die Schreibsituation, die Denksituation beim Schreiben war, liegt total offen zutage. Das war ein Text, wo ich total interessiert wäre daran, in was für einem Zustand ist die Autorin, wenn sie das schreibt? Lässt sie sich da wirklich auch einfach assoziativ leiten? Schreibt sie das in so einer Phase zwischen Erwachen und Einschlafen irgendwo? Also fand ich ganz faszinierend.
Was war das für ein Jahrgang für Sie? Das ist natürlich immer relativ summarisch und auch sicherlich ganz ungerecht, aber wenn man schon einige Male hier gewesen ist, so wie Sie, kann man doch sagen, das war ein starker Jahrgang. Da ist doch einiges passiert. Es gab wilde Diskussionen. Wie war das 2019 hier in Klagenfurt?
Ich zucke ja trotzdem immer ein bisschen zusammen bei der Frage nach dem Jahrgang. Das klingt immer so nach Wein. Und ich würde sagen, wenn es ein paar Texte gab, die einen begeistert haben oder die was Neues aufgeschlossen haben, wo sich eine eigene Stimme gezeigt hat, dann bin ich total zufrieden, wenn ich hier gewesen bin. Und auch wenn es Texte gegeben hat, wo sich symptomatische Jury-Diskussionen dran entspinnen konnten. Und das hat es dieses Jahr gegeben, zum Beispiel mit Blick auf die Frage, wie schreibt man über Zeitgeschichte? Und da gab es ja auch in diesem Jahr sehr verschiedene Beispiele. Das fand ich total interessant zu sehen. Es gibt auf der einen Seite Ronja Oth, die ja immer wieder die Frage der Zeugenschaft, der Darstellbarkeit problematisiert hat, hinterfragt hat, mitreflektiert hat. Und es gab auch interessante Art und Weisen, wirklich sehr lustige Art und Weisen, über den Umgang mit der österreichischen Geschichte zu erzählen. Das ist ja was in der österreichischen, gerade in der jungen Literatur immer wieder vorkommt, die nicht aufgearbeitete NS-Vergangenheit. Und ehrlich gesagt, ich habe es so ein bisschen über, weil man immer das Gefühl hat, es geht immer darum, dass sozusagen der braune Untergrund noch da ist und sozusagen die Gegenwart infiziert. Und wenn man sich dann aber einen Text anguckt wie den von Sarah Wiepauer oder den von Julia Joos, dann sind es einfach unglaublich gewitzte Art und Weisen, damit umzugehen, die ich so bisher noch nicht gelesen habe. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass sich gezeigt hat, dass sich was tut in der jungen Literatur, dass andere Zugriffe gesucht werden. Das hat mir gut gefallen.
Die Literaturkritikerin Wiebke Poromka war das. Vielen Dank für das Gespräch und kommen Sie nächstes Jahr auch wieder vorbei?
Auf jeden Fall. Wir bleiben gespannt, oder nicht?
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Und wie sehr du dich sehnst nach einem Leben mit jemandem, Leben zu zweit. Ein Leben mit mir ist ein Leben allein. Und ich weiß, es wäre Zeit, es wäre besser für dich jetzt zu gehen. Lass mich nicht los. Lass mich nicht los. Mich nicht auf dich
Bachmann-Wettbewerb lebt nicht nur von den Texten, die von mal nervösen, mal routinierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgetragen werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung und auch der medialen Wahrnehmung ist die Arbeit der Jury. Wie sah die in diesem Jahr aus? Gab es wilden Streit oder eher zur Schau gestellte Harmoniesucht? Über den Diskussionsstil der Jurorinnen und Juroren ein Beitrag von Christoph Schröder.
Am Samstagvormittag wurden die Verhältnisse bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur umgekehrt. Die österreichische Autorin Ines Birkhahn, deren Wettbewerbsbeitrag soeben bei der Jury durchgefallen war, ergriff das Wort. Dieses Recht geben die Statuten ihr. Sie habe, so Birkhahn, das Gefühl, dass die Jury mit der Analyse ihres Textes ziemlich daneben liege. Und sie wundere sich, dass keiner der Kritiker die von ihr verwendete Montagetechnik erkannt habe. Abgesehen von der Tatsache, dass das nicht stimmte, weil über eben diese Montagetechnik ausgiebig diskutiert wurde, war Birkhahns Intervention ein irritierender Moment. Sie durchbrach den festgefügten Modus des Wettbewerbs. Die Jury spricht und diskutiert, alle anderen hören zu. Das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis war und ist nicht nur ein Literaturwettbewerb, sondern stets auch ein Schauplatz der öffentlichen Literaturkritik, des fundierten Gesprächs über Texte. Je schneller die Jury ihre eigenen Kriterien kenntlich und verständlich macht, umso glaubhafter erscheinen ihre Urteile. Zwei Topoi waren es, die die Diskussion um die Texte leitmotivisch durchzogen. Zum einen warf Clemens J. Setz Eröffnungsrede die Frage nach Realitätsebenen und dem Wechselspiel von Wirklichkeit und Inszenierung auf. Zum anderen sorgte der Wettbewerbsbeitrag der Autorin Ronja Othmann für eine differenziert geführte, komplexe Diskussion darüber, inwieweit Literatur der sprachlichen Darstellung von Grauen gewachsen ist und inwieweit Literaturkritik befugt ist, darüber zu urteilen. Jurorin Hildegard Keller jedenfalls zog es angesichts der Schilderungen des Genozids an den Jesiden durch die islamische Terrororganisation IS vor, über den Text zu schweigen. Juryvorsitzender Hubert Winkels dagegen setzte dem behaupteten Unsagbarkeitstopos entgegen die Pflicht der Kritik zum strukturell begründeten Urteil. Das war wichtig, denn es stimmt. Erfahrungen und Erlebnisse lassen sich nicht rezensieren, deren Literarisierung aber sehr wohl. Die Deutlichkeit ist die Höflichkeit des Kritikers. So hat es Marcel Reich-Ranitzky formuliert. Demnach verhielt sich die Bachmann-Jury des Jahres 2019 gerade am ersten Wettbewerbstag dem Publikum gegenüber geradezu unhöflich. Eine gewisse Hemmung, ein gewisses Zögern waren zu spüren. Einwände gegen Texte wurden zu Beginn nur verklausuliert ausgesprochen. Zum Glück wurde die Bachmann-Jury auch in diesem Jahr zusammengehalten von der situativ aufleuchtenden rhetorischen Brillanz ihres Vorsitzenden Hubert Winkels. Wie Winkels in seiner Doppelrolle als Vermittler und Diskussionsteilnehmer aufging und ganz nebenbei aus dem Stegreif kleine Feuilletons hervorzauberte, war staunenswert. Die restlichen 6 Jurymitglieder unterlagen dagegen mehr oder weniger starken Formschwankungen. Insa Wilke meldete sich auffällig oft zu Wort, überzeugte grundsätzlich durch literaturwissenschaftlich abgesicherte Textanalysen, überraschte aber gleich zu Beginn durch die bizarre Anregung, man möge sich einfach einmal dem Rausch des Textes von Katharina Schultens hingeben, ohne ihn verstehen zu müssen. Dass Wilke im Verlauf des Wettbewerbs immer wieder versuchte, die von ihr vorgeschlagenen Autorinnen auf Kosten der Konkurrenz zu nobilitieren, war auffällig und auch nicht angenehm. Wortduelle lieferte sich Wilke regelmäßig mit Nora Gomringer, die sich wie schon im letzten Jahr als glatte Fehlbesetzung entpuppte. Es machte auch nicht den Eindruck, als hätte sie Spaß bei dem, was sie tut und sagt. Einfach etwas gut finden reicht dann eben doch nicht. Und auch der einst hoffnungsvoll gestartete Michael Wiederstein blieb blass und uninspiriert und gab den Gesprächen selten eine neue Wendung. Zudem brachte er den mit Abstand schwächsten Text in den Wettbewerb ein, der zum Abschluss der Lesungen zu Recht die Empörung der Restjury auf sich zog. Stichwort: Wie erzählt man das Unsagbare? Die Schweizer Literaturprofessorin Hildegard Keller startete katastrophal in den Wettbewerb. Sie kannte sich nicht aus in den von ihr selbst vorgeschlagenen Texten. Sie brachte Erzählebenen durcheinander und machte aus der Autorin Birnbacher flugs eine Frau Birnbauer. Allerdings steigerte Keller sich gerade am Abschlusstag deutlich und setzte überraschende Akzente. Grundsympathisch wie stets präsentierte sich Stefan Gmünder. Er dürfte die kürzeste Redezeit aller Juroren gehabt haben, aber wenn er sprach, war er subtil und ironisch und sagte so schöne Sätze wie: Es besteht die Gefahr, dass wir uns den Text hier zurechtreden. Der Österreicher Klaus Kastberger schließlich balancierte wie gewohnt auf dem Grat zwischen unterhaltsamen Vorsprechen und idiosynkratischer Grantelei. Das sorgte gerade am Abschlusstag für den ein oder anderen Funken von Zoff. Doch insgesamt gilt auch für den diesjährigen Bachmann-Preis: Mehr Konfrontation, mehr Deutlichkeit wäre zwar nicht den Autoren, aber dem Publikum gegenüber höflicher gewesen.
Das war Christoph Schröder mit einer Kritik der Kritik sozusagen, mit einem Beitrag über die Arbeit der Jury beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Und Sie hören SWR2 Lesenswert Magazin mit einer Sondersendung über das Wettlesen am österreichischen Wörthersee.
Und lass mich nicht los. Lass mich nicht los, lass mich nicht auf dich los.
Wenn die Bachmann-Preis-Jury über die Texte spricht, dann schweigen die Autorinnen und Autoren in aller Regel. Selbst wenn die Statuten Kommentare zulassen. Meistens sind solche aufmüpfigen Reaktionen aber nicht von Erfolg gekrönt. Auch deshalb habe ich die Autorinnen und Autoren nach ihrer Lesung gefragt, mit welchen Zielen sie nach Klagenfurt angereist sind und was sie von der Besprechung ihrer Texte gehalten haben. Und das waren ihre Antworten. Ich beginne mit der Schriftstellerin Julia Joost.
Mein Ziel hatte ich erstmal schon erreicht, weil ich hier überhaupt her eingeladen wurde und hier lesen durfte, was total toll ist. Und dann gibt es noch ein weiteres Ziel, unterschiedliche Perspektiven auf meinen Text zu hören. Und ich fand schon die Jury-Diskussion total interessant und das hat schon meinen Blick auf meinen eigenen Text erweitert. Und wenn ich dann mit den Kolleginnen und Kollegen draußen weitersprechen werde, wird das auch noch passieren und das ist einfach großartig. Also ich denke, das ist so das große Ziel an diesem Ding für mich gewesen, viele Texte zu hören und die Menschen dahinter kennenzulernen. Und alle Leute hier sind an Literatur interessiert. Es gibt eigentlich keinen schöneren Ort. Mein Name ist Julia Joost und ich lebe auf dieser Welt.
Eigentlich ist schon ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen, dass ich überhaupt nach Klagenfurt eingeladen wurde. Zuerst war es das und danach, die letzten Tage, hatte ich das Gefühl, ach, ich möchte gewinnen. Ich habe einiges mitnehmen können, aber habe nun das Gefühl, vielleicht gewinne ich nicht. Der Text wurde so als bieder beschrieben und ich hatte nicht das Gefühl, dass er bieder ist. Solche Dinge wurden nicht hochgelobt, sag ich mal. Mein Name ist Andrea Gerster und ich komme aus der Schweiz, Bodensee.
Ziel war eigentlich mal, einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für diesen Text zu bekommen und auch ein bisschen verschiedene Perspektiven darauf zu hören, was jetzt auch der Fall war und was ich auch so vom Publikum jetzt ein bisschen höre. Weil ich schreibe es natürlich und ich kenne die Hintergrundgeschichte und die anderen kommen dann eben mit ganz verschiedenen Blickwinkeln drauf und das hat man, glaube ich, bei der Diskussion von meinem Text ganz am Anfang gemerkt, wie Hubert Winkels eine ganz andere Interpretation geliefert hat und dann aber korrigiert wurde. Also das ist total spannend. Mein Name ist Sarah Wippauer und ich bin aus Wien.
Ich war völlig aus dem Häuschen, als ich eingeladen wurde und ich habe mich die letzten Wochen versucht, akribisch auf die Lesung vorzubereiten, habe immer wieder meine Wand zu Hause angelesen und mir dabei versucht vorzustellen, ich sitze jetzt schon im Studio. Und mein Ziel war eigentlich hauptsächlich einfach diese Lesung, diesen Text so hinzubringen, wie er stehen muss. Und ich muss es mir gleich nochmal angucken. Ich habe irgendwie die Hälfte nicht mitbekommen, weil irgendwie das Hirn beschäftigt war, irgendwie nicht durchzudrehen. Aber ich hoffe, dass das gelungen ist. Mein Name ist Jannik Hanbier-Federer und ich bin aus Köln angereist.
Ja, ich wollte mein Schreiben präsentieren, das, was mich literarisch am meisten interessiert. Die Themen und die Richtungen, die ich eigentlich gern vertreten möchte, schriftstellerisch auch hier vorstellen. Also meine Themen sind immer konzentriert auf Menschen am sogenannten Rand. Ich interessiere mich immer für auch prekäre Lebens- und Arbeitsverhältnisse im Moment. Und derzeit ist eigentlich so, wenn man es an einem Ding festmachen möchte, der Lebenslauf des Menschen eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Ich konnte jetzt ehrlich gesagt sehr wenig wirklich mitverfolgen, weil ich sehr aufgeregt war und eigentlich auch damit beschäftigt, nicht umzufallen. Und werde mir das dann nochmal in Ruhe alles anhören. Und ich habe schon mitbekommen, dass es jetzt nicht schlecht war und dass mein Text wohl auch gut weggekommen ist. Aber ich war jetzt doch eher noch konzentriert auf innere Vorgänge und habe eigentlich gar nicht so viel mitbekommen, wie ich gerne wollte. Mein Name ist Birgit Birnbacher, ich komme aus Salzburg.
Ich habe einen Text geschrieben über den Genozid an den Jesiden, 2014 vom IS verübt. Und bin halt selber jesidisch-kurdisch-deutsch. Und habe den halt aus meiner Perspektive geschrieben, weil ich dachte, dass ich nicht anders schreiben kann als aus meiner Perspektive. Und ich wollte auch nicht über etwas anders schreiben. Also ich bin hergekommen, diesen Text zu lesen. Es war irgendwie überraschend, weil ich habe mir vorher gedacht, ah ja, vielleicht werden sie diesen Aufbau von dem Text, die Dramaturgie irgendwie so kritisieren oder so. Aber dann wurde darüber gesprochen, ob man literaturkritisch über diesen Text überhaupt sprechen kann. Das hat mich sehr überrascht. Ich bin Rune Othmann und ich bin aus Leipzig hierher gekommen.
Ich bin hierher gekommen mit dem Wunsch, wahrgenommen zu werden, da ich ja noch nirgends veröffentlicht wurde, war das mein erster und größter Wunsch, dass das funktioniert und dass ich mich dabei bestenfalls nicht blamiere, nicht in Ohnmacht falle, kein Nasenbluten bekomme oder was auch immer. Und das hat funktioniert, würde ich sagen. Ich habe die Jury-Diskussion erstmal mit einem kurzen Herzinfarkt aufgenommen, als der Klaus Kastberger angefangen hat. Fand auch, dass er sich da vielleicht nicht drauf eingelassen hat, auf meinen Text, verstand aber trotzdem seine Position und habe mich dann natürlich gefreut, dass es den anderen Juroren so weit gefallen hat. Wobei ich auch den Text anders geschrieben habe, mit einem anderen Gefühl, als er jetzt wahrgenommen wurde, aber das ist okay, wirkt ja bei jedem Juror anders und das ist in Ordnung. Daniel Heitzler aus Berlin.
Ja, erstens mal ist es eine große Auszeichnung. Ich habe mich natürlich gefreut, auch Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und den Ort Klagenfurt, wo Literatur gefeiert wird. Man muss ja auch sehen, dass Literatur weiter im Rampenlicht stehen soll. Und dieser Event hier, der Bachmann-Preis, gibt uns die Chance, wirklich auf höchstem Niveau Texte zu lesen und auch andere Texte zu genießen. Es gibt nichts Beängstigendes oder auch Schöneres, den Text dann kritisieren zu lassen live. Und ich wusste nicht, was mich erwarten wird und war positiv überrascht von den Kommentaren. Und die bieten mir natürlich sehr viel Feedback. Das hilft beim Weiterschreiben des Textes. Und darum ist es eine große Hilfe, dieser Diskussion beizuwohnen und sie stumm zwar, aber zu genießen. Ich bin Tom Kummer, ein Kind der Schweizer Alpen, lebe in Bern.
Ja, ich will einfach nur in eine Feedback-Schleife geraten, weil ich relativ, ja, ungesehen bin sozusagen in der literarischen Welt und ich brauche den Austausch. Ich will nicht alleine vor mich hinschreiben. Insofern war das einfach eine tolle Möglichkeit, obwohl ich sehr verwundert war über die Jurymitglieder, wie ich finde, ein bisschen engstirnig, das ist jetzt vielleicht ziemlich hart, das zu sagen, Lyrik oder poetische, haptische Gedanken, was sie da für Erwartungshaltungen haben. Also ich glaube, ich habe in der sprachlichen Ebene eben schon auch Poetik drinnen. Ines Birkan und ich komme aus Wien.
Also tatsächlich ist es so, dass ich diesen Bewerb seit 7 Jahren schaue und ein großer Fan von diesem Bewerb auch einfach ist, weil ich glaube, dass es kein vergleichbares Format gibt, wo eine Lesung, ein Text in so eine Sofortdiskussion mehrere Juroren auch übergeht. Und auf der anderen Seite, wenn es jetzt um produktionsästhetische Fragen geht oder so, kriege ich irgendwann, wenn Texte fertig sind, immer so das Gefühl, dass die mir eigentlich gar nicht mehr gehören, sondern dass die in die Öffentlichkeit gehören, dass es sozusagen ein Akt der Anständigkeit ist, die nicht unter Verschluss zu halten. Ich war sehr dankbar für die Kritik von Insa Wilke, weil die sozusagen diese Basisopposition von Privatleben und Kunstfertigkeit aufgebracht hat. Es ist ja jetzt auch so, dass ich bei Ihnen im Radiostudio sitze und nicht mit meiner Freundin einen Eisbecher essen gehe. Darüber werde ich, denke ich, viel nachdenken und auch die Frage der Lebendigkeit wahrscheinlich. Ich bin Leander Fischer und ich komme aus Vöcklabruck und Ebensee und Gmunden und Berlin und Wien und Hannover.
Also mein Ziel war es, eine Arbeit vorzustellen, an der ich ja 5 Jahre geschrieben habe ungefähr. Ein historischer Stoff, den ich bearbeitet habe. Und das war eine sehr stille Zeit, eine lange Zeit. Und jetzt war das so wie eine Schwellensituation. Ich konnte jetzt nach draußen gehen und das zeigen. Und das hat mich sehr gereizt. Also mir ist es gelungen, eine heftige Kontroverse hervorzurufen. Das ist ja eine Qualität, wenn man so möchte. Und ich war mir das Risiko schon bewusst, dass es diese Heftigkeit auch in der Diskussion geben könnte. Überrascht hat sie mich aber trotzdem, muss ich zugeben. Mein Name ist Martin Bayer, ich komme aus Bamberg.
Das war eine O-Ton-Collage mit Stimmen jener Autorinnen und Autoren, die sich an den Lesungen zum diesjährigen Bachmann-Preis-Wettbewerb beteiligt haben.
Du dir meistens nicht gefällst und du tanzt wie ein Pferd und du nur daneben stehst und dir oft überlegst, wie du gern wärst oder wer. Und wenn du merkst, dass dich niemand versteht, wenn du meinst, dass wenn du weinst und du flehst, sich niemand umdreht. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du hast. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du hast. Noch so lange sein. Thank you.
Klaus Kassberger ist nicht nur Professor für neuere deutschsprachige Literatur am Franz-Nabel-Institut der Universität Graz, sondern auch Literaturkritiker, Moderator, Herausgeber und Autor zahlreicher Bücher. In Klagenfurt kann man ihn seit vielen Jahren als meinungsstarkes Mitglied der Bachmann-Preis-Jury erleben. Herr Kassberger, wie haben Sie denn nun die vergangenen 43. Tage der deutschsprachigen Literatur aus der Juryperspektive erlebt?
Also um genau zu sein, bin ich jetzt das fünfte Jahr da und heuer war es ein bisschen anders oder eigentlich sehr anders, weil diese 14 Texte für meine Begriffe ein ziemlich unterschiedliches Spektrum aufgespannt haben. Heuer haben ja weitgehend oder fast ganz die großen Namen gefehlt, also viele haben nicht gewusst, ich auch nicht, haben die Namen noch nicht gekannt und ich glaube, die Auswahl der Texte war diesmal sehr geleitet von den Inhalten der Texte, nicht das Rundherum, nicht die Tatsache, dass da jemand gekommen ist, der von vornherein als Favorit gegolten hätte.
Ich würde einwerfen von den Inhalten der Texte, aber auch von der Form der Texte.
Natürlich, also Form und Inhalt haben eine ziemliche Spannweite aufgeworfen. Und für mich, muss ich sagen, waren die Jury-Diskussionen schon lange nicht so spannend wie heuer.
Warum?
Weil sie in unterschiedliche grundsätzliche Bereiche der Literatur auch hineingegangen sind. Also die Texte waren unterschiedlich und sie haben unterschiedliche Fragen aufgeworfen, auch unterschiedliche Formformate gezeigt und das war nicht langweilig.
Es war nicht langweilig. Am Anfang hatte ich den Eindruck, die Jury braucht noch ein bisschen Zeit, um warm zu werden, obwohl es unglaublich heiß war. Da waren die Diskussionen noch relativ harmonisch. Vielleicht lag es auch an den ersten Texten. Dann gab es aber durchaus auch heftigere Diskussionen. Welche fanden Sie denn besonders belebend? Machen Sie es doch mal an ein paar ganz konkreten Beispielen deutlich.
Am Anfang war ja die Frau Schultens mit ihrem
Lyrikerin.
Die Lyrikerin, die auch eine Art von Prosa vorgelegt hat, die sehr interpretabel war, die Fragen aufgeworfen hat, wo nicht alles von vornherein geklärt ist. Und ich fand eigentlich den Einstieg gleich sehr lebendig. Da hat es ja gleich eine breite Diskussion, auch eine Fraktionsbildung in der Jury gegeben. Also das war etwas. Dann gab es Texte, viele Texte eigentlich, wo die Jury nicht einhellig einer Meinung war. Also beispielsweise der Text von Herrn Heitzler, wo ich eigentlich relativ alleine war. Vielleicht auch deshalb, weil ausgerechnet an diesem Nachmittag die Nora Gomringer leider aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen ist. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass
vielleicht,
sie da ist.
Vielleicht nehmen wir den Text dieses sehr jungen Autors mal zum Beispiel, um hereinzuschauen, wie da die Diskussionen verlaufen sind. Was waren da die unterschiedlichen Positionen und worum ging es da überhaupt?
Also ich habe schon die Art des Vortrags unendlich langweilig gefunden. Es war ja eigentlich auch ein Novum. Ich habe ja sogar mitgestoppt. Es hat ja an die 40 Minuten gedauert.
Es war der längste Vortrag, den ich hier miterlebt habe.
Von der Textmenge. Ich habe dann immer herumgeblättert, weil ich es nicht fassen konnte, wie langsam man einen Text lesen kann. Und dieses langsame Lesen, das mag ja manchmal angebracht sein, aber in dem Fall hat es so den Impetus gehabt, da eine Bedeutungsschwere zu erzeugen. Und mein Eindruck war, diese Bedeutungsschwere begräbt den Text noch einmal unter sich. Und dann habe ich mich auch, was ich eher selten mache, als erstes zu Wort gemeldet, ist so eher meine Art, vielleicht einmal zu schauen, was da so läuft und auch zu reagieren, was die anderen sagen. Und dann war ich doch sehr erstaunt, dass eigentlich mehr oder weniger einhellig all das, was ich an dem Text wirklich fürchterlich gefunden habe,
zum Beispiel
Adjektivismus, diese Anhäufungen von Adjektiven, was sonst eigentlich ein Argument ist, das von Jurakollegen kam. Heuer kam es nicht, aber sozusagen, das wird ja so, ich bin davon nicht frei, aber man in Diskussionen greift man auch durchaus mal zum gleichen Argument pro oder gegen einen Text. All das, was ich an dem Text unerträglich gefunden habe, wurde von den anderen in unterschiedlicher Form für gut befunden. Ich habe dann überlegt, man sich ja, wie man argumentiert. Also so Textstellen, wo ich gedacht habe, es reicht eigentlich, diese Textstelle zu nennen, um etwas gegen den Text in der Hand, wurde von den anderen als Qualitätsmerkmal genannt. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, also Jungs und Mädels, also ich kann jetzt nicht mehr.
Sie sind dann ja auch einfach ausgestiegen.
Ich habe gedacht, ihr feiert jetzt eure Party mit und die haben Konfetti gesehen. Einer sagt dann irgendwie, das ist wie Konfetti, das zerplatzt am Ende und ich bin fast weggeschlafen. Ich habe die Kamera angeschaut, wer ist eigentlich noch hinter der Kamera? Die sind alle schon weggepennt, habe ich mir gedacht und weiß nicht, das war eigentlich ein... Die sind ja gut, diese Erlebnisse, wenn man sozusagen überrascht ist. Es gibt ja nichts Fürchterlicheres, als wenn unsere Kollegenschaft, und ich nehme mich nicht aus, genau das Erwartbare machen und man gar nicht mehr zuhören muss, weil man genau weiß, die Frau Keller wird das sagen, der Herr Winkels wird das sagen.
Ist es wirklich so?
Ich bin manchmal erstaunt, als Zuschauer zu erleben, dass das, was ich angenommen habe, dann doch nicht formuliert wird. Also diese Überraschung gab es auch in diesem Jahr.
Mit zu den spannendsten Elementen von Klagenfurt gehört. Und man kommt nicht immer dazu, das zu beobachten, zu sehen, wie Meinungsbildung im sozialen Umfeld funktioniert. Wir alle haben die Texte ungefähr 2-3 Wochen vorher. Man liest die dort und dann habe ich heuer wirklich die Favoriten für mich aufgeschrieben, ja? Weil ich mich später auch oft nicht mehr daran erinnern kann. Und man sieht dann, dass man in Situationen kommt, wenn jetzt 5 Autoren einen Text loben und man als 6. sich zu Wort meldet, dann gibt's einen gewissen Druck und nur so kann ja ein Gespräch überhaupt funktionieren, dass man eine gegenteilige Position einnimmt, die aber auch an der eigenen vorgefassten Meinung knappert. Und dazu, glaube ich, muss man sich auch wirklich bekennen, dass man auch als Kritiker nicht herrschaftlich bei dem ersten Mal lesen weiß, was endgültig los ist mit dem Text, sondern dass man seine Argumente schärft und durchaus Meinungen Festigkeit bekommen. Und das hat mich eigentlich in den Vorjahren schon immer fasziniert. Und da spielt natürlich dieses ganze Umfeld von Journalisten, die ja über den Preis und über die Texte berichten, eine Rolle, dass am Anfang eher die Ausgangslage ist, es gibt eine ganze Gruppe von Texten, eine größere Menge von Texten, die eventuell in Frage kämen.
Als Preisträger.
Als Preisträger oder als zumindest auf der Shortlist, also die halt irgendwie besser sind wie die anderen. Und durch das ganze Spektakel, durch 4 Tage Klagenfurt, und das ist nicht nur die Jury-Diskussion, das ist auch die Reaktion des Publikums, das sind die Gespräche draußen.
Twitter, Facebook und so weiter.
Facebook, auch das deutschsprachige Feuilleton. Plötzlich trennt sich sozusagen das eine vom anderen.
Es gibt natürlich auch eine Eigendynamik und vielleicht reflektieren wir noch mal ganz kurz genau über diese Eigendynamik. Gab es denn auch Diskussionen, von denen Sie selbst sagen, die sind verquer gelaufen, da würde ich am liebsten noch mal auf Null stellen, die würde ich jetzt gerne noch mal führen?
Nein, das gab es heuer nicht. Also das gab es in den Vorjahren, wo ich dann nachher gedacht habe, ich hätte das ein oder andere noch schärfen können, da wäre die Reaktion angemessen gewesen. Sicher ist man nachher immer klüger. Ich meine, die Live-Situation über 16 Stunden hinweg, ich meine, da ist man nicht immer top und auf der Höhe. Und wenn man 5 Stunden zum Nachdenken hat, wird man vielleicht das ein oder andere anders sagen. Aber fundamental habe ich mir nicht gedacht, ich hätte was versäumt heuer. Also ich hätte irgendwie etwas ungesagt gelassen, was so ganz wesentlich gewesen wäre. Und das zeigt für mich eher auch die Qualität der Jury-Diskussionen. Und das war heuer merkbarer, dass wir vielleicht auch ein bisschen tiefer hineingegangen sind in manche Probleme.
Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie die Texte 2-3 Wochen vorher bekommen. War Ihnen, was den Text von Frau Othmann angeht, war Ihnen da klar, dass das auf genau diese Diskussion hinauslaufen wird?
Also bei Frau Othmanns Text war schon sehr wichtig, dass der gelesen wurde und man auch die Reaktion im Publikum erfahren konnte. Weil alle, die drin waren im Studio, ich weiß nicht, ob das sich vermittelt im Fernsehen auch, da war atemberaubende Stille. Und da war klar, welche Wirkungen dieser Text nicht nur bei mir als individuellen Leser auslöst, sondern welche Stimmungen der auch in einem breiteren Publikum auslöst. Und das ist schon ganz wesentlich, dass man mit diesen Beobachtungen auch mit hineingeht in die Diskussionen. Also die atemberaubendste Szenerie ist natürlich die, wo einem Kind der Kopf abgeschlagen wird und wo dieses Kind gekocht wird und der Mutter zum Essen serviert wird. Das ist eine Stelle, die Wahnsinn ist eigentlich, ja, und die dann diese Diskussionen auch initiiert hat.
Ob man da überhaupt literaturkritisch drüber sprechen darf, das ist im Grunde genommen die Position von Hildegard Keller gewesen.
Naja, was mich stört seit 5 Jahren in Klagenfurt, ist die Tatsache, dass bei gewissen Texten die Frage gestellt wird, ob die was zu suchen haben hier. Das hat begonnen mit Thomas Gadi, das war ein Kandidat von mir damals und das habe ich eigentlich wirklich jenseits gefunden. Wenn Texte da sind, dann spricht man über die Texte.
Das ist selbstverständlich, aber die Frage ist natürlich erlaubt, warum zum Teufel wurde der Beitrag eingeladen? Bei dem diesjährigen Jahrgang gab es einen Text zum Schluss, da haben Sie selbst gesagt, warum ist der hier überhaupt eingeladen? Sinngemäß, würde ich sagen.
Nein, da habe ich gesagt, diesen Text darf es gar nicht geben. Und das ist ein wirklicher Unterschied.
Es also, ist ein Unterschied, aber es geht in dieselbe Richtung.
Text, nein, für mich ist Klagenfurt wirklich eine Repräsentanz des deutschsprachigen Literaturbetriebs und wenn es einen Text im deutschsprachigen Literaturbetrieb nicht geben soll, dann soll es den auch in Klagenfurt nicht geben. Umgekehrt ist das anders. Das ist mir klar und das habe ich auch ganz bewusst so gesagt, geht natürlich dann irgendwie auch unter.
Dieser Text handelt, um das vielleicht noch zu ergänzen, von einem Gehilfen der, ja, wie soll man sagen, der Hinrichtung der Geschwister Scholl beigewohnt hat, der eine kleine Arbeit da zu leisten hatte. Darüber wurde viel diskutiert, ob das, sagen wir mal, die richtigen literarischen Mittel sind, diese Geschichte auf diese Weise so zu erzählen. Vielleicht noch ein kleines Resümee zum Schluss. Sie fahren jetzt wieder nach Hause. Was nehmen Sie mit?
Ich nehme etwas mit, was ich auch seit einem, zwei Jahren an den publizierten Büchern beobachte in den Verlagen, dass es im Augenblick eine ziemliche Vielfalt gibt. Ich habe auch einen Grund dafür. Möglicherweise befinden sich die Verlage in so einer tiefen Krise, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen und deshalb alles Mögliche versuchen jetzt. Das führt aber eigentlich dazu, dass viele Verlage auch Risiken eingehen, um Dinge auszuprobieren. Und das bedingt gerade bei den Debüts oder bei den jungen Autoren eine relative Vielfalt an unterschiedlichen Schreibformen, die vielleicht vor 5 Jahren noch nicht wirklich so in der Breite da gewesen wäre. Der Vorwurf an die Verlage ist ja immer der, ihr wollt ja immer nur die Bestseller oder das, was im Vorjahr passiert ist oder vor 2 Jahren passiert ist, wiederholen. Ich glaube, von dieser Strategie ist man etwas abgekommen, vielleicht weil auch vor 2, 3 Jahren nichts mehr funktioniert hat. Also das könnte man jetzt zynisch sagen. Und diese Vielfalt, die freut mich. Und beispielsweise ein Text, der heute verhandelt wurde, wie der von der Frau Birkan, Ines Birkan, ein klassischer Montagetext, auch wirklich sehr, sehr schön, dass man die Autorin fast schon gezwungen hat, an der Diskussion teilzunehmen. Und die Frau Birkan, hat mich schwer beeindruckt, hat dann der Jury in 3 Sätzen eigentlich erklärt, was das für ein Text ist. Also so ein Montagetext, der war heute diskutabel und ich wage zu bezweifeln, ja, dass es noch vor 5, noch vor 10 Jahren bei so einem Text so eine Diskussion gegeben hätte.
Ja, das ist jetzt schwer zu beurteilen. Tatsächlich gibt es die Kritik an den Verlagen, dass mit dem ökonomischen Druck auch die Uniformität zunimmt. Ob Frau Birkans Beitrag tatsächlich das einlöst, was Sie da gerade eben formuliert haben, das wäre, glaube ich, eine weitere Diskussion wert. Das war Klaus Kassberger über seine Arbeit in der Jury der 43. Tage der deutschsprachigen Literatur. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Und gehst nachts durch die Welt. Schreibst deinen Namen in den Sand. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, was du hast. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst. Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es noch so lange sein.
Alles Gute heißt dieser Song des Schweizer Liedermachers Faber und diesem Gruß möchte ich mich gerne anschließen. Damit kommen wir nämlich zum Ende dieser Sonderausgabe von SWR2 Lesenswert Magazin anlässlich der 43. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Sie können die Sendung in der SWR2 App und auf unserer Homepage swr2.de nachhören. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Mit dir aus, kennst dich mit dir am besten aus, wenn du dich dann nachts berührst und du deine Nähe spürst, denn du weißt, wie es dir gefällt, wie du es dir machst, macht es dir niemand auf der ganzen Welt. Manche meinen, das sei traurig, du sagst zu Recht, schau dich doch mal um, zeig mir einen, dem es besser geht als mir, besser geht als mir. Wenn du dann am Boden bist, we'll be right back.
Alles Gute. Alles Gute.